Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Montag, 28. Oktober. Es ist ein kühler, dunkler Herbstabend und Zeit für eine neue Folge Plan Z. Ich habe direkt gute News zum Anfang. Den Tag der offenen Tür der Trainingstiere, den ich letzte Woche mal so angesprochen hatte als Idee. Ja, er wird stattfinden. Ich habe die anderen überzeugen können. Der Tag der offenen Tür findet am 10. November statt in Köln. Abfahrt ist um 11 Uhr an der Jahnwiese. Und ja, wir freuen uns um jeden, der da mitfährt. Wird bestimmt eine coole Ausfahrt. Wir machen so, ja, 2 Stunden, würde ich sagen, 50 bis 60 Kilometer. Ruhig, also muss keine Angst haben, dass wir dort Rennen fahren. Es geht ums Spaß haben und beisammen sein. Und ja, ich freue mich drauf. Cool, dass das geklappt hat. In der heutigen Folge ist ein ganz spezieller Gast da. Ich kenne ihn eigentlich schon mein Leben lang. Er ist mittlerweile mein Fahreragent, mein Manager, aber eigentlich vielmehr auch ein sehr, sehr guter Freund. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter hier rumschwafel, hallo Ken.
Hallo Rick, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Also, gegenüber sitzt mir Ken Sommer, Fahreragent, wie ich schon gesagt habe, wohnhaft in Köln. Du bist eine Hälfte vom Core the Sports Marketing. Und bei mir auf dem Zettel steht hier noch, dass du einen Master Degree im International Business Marketing und Finance hast.
Genau richtig. Von der Maastricht University.
Nicht schlecht. Wie alt bist du? Das habe ich nicht rausgefunden.
Fast 36. In 3 Wochen ist mein Geburtstag. Ich hoffe, das weißt du.
Am 16. November.
Richtig.
Das habe ich bei Facebook gesehen heute.
Bist gut vorbereitet.
Ja.
Ja, da werde ich 36. Ich marschiere schnell auf die 40 zu.
Ja, also wer den Besenwagen-Podcast schon mal gehört hat, die Folge 5, ich glaube, das war Transfer zum Gartenzaun hieß das, da warst du ja schon mal zu Gast. Also wer nach dieser Folge nicht genug bekommen kann von dir, der kann auch gerne da nochmal reinhören. Ich habe mir die Folge heute auch nochmal angehört, damit ich nicht alles doppelt und dreifach frage, was du da schon erzählt hast. Und ja, du bist nicht nur Fahrermanager, sondern du bist auch Teil der Goldenen Jungs. Was ist denn das eigentlich?
Dass das die erste Frage wird, hätte ich nicht gedacht. Die Goldenen Jungs ist ein Kölner Karnevalsverein, der aber vor allem darauf abzielt, Spenden zu generieren für Kölner benachteiligte Kinder. Und das machen wir jetzt inzwischen seit fast 20 Jahren. Und ja, wir haben sehr viel Spaß zusammen, aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, Geld einzusammeln und für die Kölschen Pens einzusetzen.
Sehr gut, sehr gut. Aber sonst bist du hauptberuflich einfach Fahrermanager oder machst du noch irgendwas nebenbei, von dem ich nichts weiß?
Nee, das ist schon mein richtiger Beruf.
Nee, das habe ich mir schon fast gedacht.
Das reicht auch.
Ja, glaube ich dir. Dann komme ich zur ersten ernst gemeinten Frage. Wann bist du denn das erste Mal so mit Radsport in Kontakt gekommen?
Das war 1996 im Sommer. Das weiß ich eigentlich noch ziemlich genau. Da habe ich die Tour de France auf meinem Fernseher zu Hause das erste Mal gesehen. Und ja, da habe ich dann ein paar deutsche Fahrer dort gesehen, die mitgefahren sind. Und man hat dort das erste Mal so mitbekommen, dass die auch erfolgreich sind. Und da mein Vater damals bei der Telekom gearbeitet hat, ist mir das Team einfach ins Auge gestochen. Und wie man ja zurückblickend sagen kann, war das ja für das Team auf jeden Fall damals eine erfolgreiche Tour de France. Und ja, da konnte man nicht dran vorbeisehen.
Richtig, also Bjarne Riis hat gewonnen, 1996, ne?
Richtig, Bjarne hat gewonnen und Jan war Zweiter.
Okay, alles klar. Ja gut, du hast jetzt gerade ein bisschen tief gestapelt mit deinem Papa, hat bei der Telekom gearbeitet. Man muss ja schon sagen, dass du sozusagen einen sehr, sehr guten Kontakt dann zum Team später mal hattest. Ich habe mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, dass du ja eigentlich so ein Praktikant warst beim Team Telekom, bei der Tour de France ein paar Mal. Willst du dazu mal was erzählen?
Ja,
das ist ja schon eine coole Story.
Ja, also ich hatte das Glück, also da hat mich wirklich das Radsportfieber gepackt. Und ich habe seit dem Tag habe ich wirklich so viele Radrennen wie möglich verfolgt. Ich war damals 13 Jahre alt. und habe dann im nächsten Jahr umso mehr die Tour de France verfolgt. Und das war natürlich auch das Jahr dann, wo ganz Deutschland dem Radsportfieber verfallen ist, als Jan Ullrich die Tour de France gewonnen hat. Und dein Papa das grüne Trikot auch in dem Jahr gewonnen hat. Mhm. Und ich wollte einfach mehr darüber wissen. Ich wollte näher an dem Team dran sein und hatte das Glück, dann durch meinen Vater an einen kleinen Ferienjob zu kommen, bei dem ich dann ab 1998 oder 99 bei der Tour de France Fahrräder gewaschen habe, Auto gewaschen, den Bus ausgesaugt, Koffer geschleppt. Also im Prinzip habe ich all das gemacht, was andere nicht machen wollten. Aber mir hat das unheimlich Spaß gemacht und das war so meine erste, sagen wir mal, intimere Berührung mit dem Radsport.
Ja, sicherlich super spannend. Du warst eigentlich der Assistent von Eule damals, so dem, dem bekannten Pfleger.
Ja, mit Eule habe ich mir auch ein Zimmer geteilt. Das war, also für die es nicht wissen, Eule ist ja so eine Legende unter den Radsport-Soigneuren, würde ich mal sagen. Mhm. Und er war damals, für mich war der damals schon 100 Jahre alt, aber der war immer der Erste, der morgens aufgestanden ist und der Letzte, der ins Bett gegangen ist. Und hat das wirklich mit Herzblut gemacht. Und ich war, ja, wie du sagst, so mehr oder weniger sein Assi. Und das war wirklich einfach eine super Erfahrung.
Ja, glaube ich dir. Wie oft hast du das gemacht? 2-3 Mal?
Fünfmal, glaube ich.
5 Mal?
Ja, ja. Oh, also schön. Ich war bei 5 Tour de France dabei. Jetzt, also 99 war die erste, weil alle Tour de France, bei denen ich dabei war, hat Lance Armstrong gewonnen.
Ach, krass. Ja, ist auf jeden Fall, ich sag mal, ich glaube für den Normalsterblichen da draußen kaum vorstellbar, so was du da erlebt hast. Ich war auch mal damals noch ziemlich jung und dann im Nachhinein ziemlich neidisch auf die Erfahrung, die du machen konntest. Ich war ja auch mal super gern dabei als Kind. Ich meine, ich konnte mich auch nicht beklagen. Ich war auch mal. Ja,
du warst zumindest auf dem Podium in Paris.
Ja, genau. Ich war auch mal super nah dabei. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine super crazy Story. Und auch nochmal für alle, die den Film Höllentour kennen, da ist es ja so, da gibt es eine Szene, wo mein Papa und Rolf Aldag im Bett liegen und sich, sag ich mal, totlachen, weil ihr irgendeinen Film auf einem alten DVD-Player guckt und da liegt so ein kleiner Junge in der Mitte, sag ich mal, oder ein Jugendlicher und das bist du.
Ja, im Nachhinein denke ich, bin ich dem einen oder anderen wohl vermutlich ein bisschen auf den Sack gegangen, teilweise auch. Aber ich glaube, die haben mich dann irgendwann auch so als Maskottchen irgendwie ins Herz geschlossen. Und ich war auf jeden Fall dafür zuständig für die DVD-Versorgung während der Tour de France. Also ich hatte immer einen Haufen Filme dabei und die haben wir uns dann abends immer angeschaut. Und das war der ein oder andere witzige Abend auf jeden Fall dabei. Und im Nachhinein habe ich zu den Jungs immer noch einen guten Kontakt und hat mir auch in meiner späteren Berufswahl dann auch geholfen. Also ich meine, die Kontakte zu deinem Papa, zu Ete oder zu Rolf Aldag, die sind nie abgebrochen und mit denen habe ich ja heute noch zu tun.
Ja, ja, dadurch, dass du natürlich auch ein super netter, umgänglicher Typ bist, ist es sicherlich auch nicht schwer gefallen.
Danke.
Du bist dann auch selber mal Radrennen gefahren. Das lachst du, aber bist du ja.
Das, ich weiß nicht, ob du das als Radrennen fahren bezeichnen würdest. Sagen wir es mal so, ich hab ausprobiert, Radrennen zu fahren. Auf der Straße war ich, ja, ich glaube, mein erstes Rennen bin ich gefahren als Jugendfahrer.
U17.
Genau, da war ich nicht besonders erfolgreich. Ich habe auch nebenbei noch andere Sportarten gemacht und war nicht derjenige, der rausgegangen ist zum Training, wenn es geregnet hat. Also meine Straßenerfolge, die halten sich auf jeden Fall in Grenzen. Aber auf der Bahn hier in Müngersdorf hatte ich doch schon den ein oder anderen Erfolg. Aber auch nur bei den Rennen, die dann doch nicht an die Ausdauer gegangen sind.
Ein schnellkräftiger Typ.
Richtig, genau.
Ja, aber ist doch eigentlich sehr schön zu hören, dass du sowohl mal auf dem Rad warst, als auch jeden Job gemacht hast als Assistent von Eule. Also wie du schon gesagt hast gerade, Räder waschen, Auto waschen und mittlerweile Fahrermanager. Also Es gibt wahrscheinlich keinen Fahrermanager, der das Ganze oder so gut kennt wie du, einfach mal jeden Job ausprobiert.
Ja, ich war irgendwie sehr früh dabei und bin dann doch trotz, ja, man muss eigentlich sagen, trotz BWL-Studium und Studium im Ausland dann doch beim Radsport wieder gelandet, weil es dann irgendwie doch meine Leidenschaft war und ich immer wieder zurückgekommen bin. Ja.
Ja, wann hast du aufgehört mit Radfahren, richtig Rennfahren?
Aufgehört habe ich eigentlich, als ich zum Studium gegangen bin, nach Maastricht.
Also in der U23 ungefähr?
Nee, ich habe nach den Junioren aufgehört.
Alles klar. Ja,
also nach dem Abitur.
Ja.
Und dann hatte ich absolut gar keine Zeit mehr, Rad zu fahren. Also ich habe dann auch wirklich komplett aufgehört und habe dann wieder angefangen mit dem Radsport zum Ende meines Studiums hin.
Also ja, kann ich mir vorstellen, dass dein Studium auch ja, ziemlich zeitaufwendig war. Ich glaube, Maastricht ist ja auch eine der besten Unis so.
Es war auf jeden Fall schwierig. Also am Anfang war es oder schwierig, wenn man viel gelernt hat, konnte man es auch gut bewerkstelligen. Aber es war am Anfang schon eine große Umstellung zur Schule. Also ich weiß noch, dass ich die ersten Monate, wir hatten alle 8 Wochen immer Klausuren in Maastricht und ich habe die ersten Monate, ja, würde ich sagen, von 8.30 Uhr morgens bis 10 Uhr abends in der Bibliothek verbracht.
Krass. Hat sich aber im Endeffekt gelohnt. Du hast einen Master abgeschlossen, was ich schon gesagt hatte am Anfang, und die Welt stand ja eigentlich offen. Und dann bist du zum Cervelo-Testteam gegangen.
Ja, genau. Ich habe eigentlich ziemlich viele Praktika gemacht in allen möglichen Berufsfeldern, im Finanzwesen, im Marketing, im Sportbereich auch. Bei Bayern München habe ich ein Praktikum gemacht, bei einem Chiphersteller Qualcomm in den USA, bei der T-Mobile, bei Motorola und irgendwie habe ich dann doch ziemlich schnell gemerkt, ich will jetzt nicht unbedingt in einem Großkonzern arbeiten und wollte dann definitiv was im Sportbereich machen und am liebsten im Radsport und bin dann losgezogen und habe Sponsoren gesucht habe mich dann entschieden, zum Cervelo-Testteam zu gehen und für die Sponsoring und Marketing zu machen. Damals hat mich mein Freund Andreas Klier dort vorgestellt und ich fand das Konzept des Teams einfach super. Das war mal was Neues. Die haben super viel mit Fan-Interaction gemacht, mit Social Media. Das war das erste Team, was wirklich komplett von der Radindustrie gesponsert wurde. Und da war ein super Zusammenhalt. Das war ein innovatives Team. Und das bis heute sagen eigentlich alle rückblickend, sei es Fahrer oder Leute, die da gearbeitet haben, dass das ein Team war, wo die Leute gerne waren. Und das war so meine erste Erfahrung wirklich im professionellen Radsport. Als richtiger Job, sagen wir es mal so. Und es hat, da blicke ich auch heute noch super gerne hin zurück zu der Zeit.
Wie lange gab es das Team? 1 oder 2 Jahre? 2 Jahre, glaube ich.
Ne? 2 Jahre. Ich war dann auch nur beim zweiten Jahr dabei und habe dann zum Ende des Jahres hin, als es schon feststand, dass das Team mit Garmin fusioniert, habe ich einen Anruf bekommen von den Schleck-Brüdern, die ich damals auch schon ganz gut kannte, die mir das Leopard-Projekt näher gebracht haben, das damals eigentlich noch gar keinen Namen hatte, und gefragt haben, hast du nicht Lust, mit einem Radsport-Team in Luxemburg aufzubauen? Und ich war dann ein paar Wochen später war ich in Luxemburg mit noch 2, 3 anderen Jungs. Kim Andersen, Brian Niegard, Ricardo Scheidecker, und haben dann im Prinzip auf dem Bierdeckel das Leopard-Team geplant und über den Winter zusammengestellt. Und das war dann auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, hat aber Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich dir. Das musst du jetzt immer noch ein bisschen mehr ausführen für die Leute da draußen. Das ist ja schwer vorstellbar, wie du dann ja, sag ich mal, zum Leopard-Team gewechselt bist und du hattest dann genau welche Rolle?
Brand- und Marketing-Director. Also ich habe das ganze Branding ums Team drumherum mitgeplant. Ich habe Sponsoren akquiriert. Ich hatte den Kontakt zu den Hauptsponsoren. Ich war dafür verantwortlich, dass die Sponsoren auch ihr Sponsoring aktivieren. Also den Access zu den Fahrern habe ich den bewerkstelligt. Ich war so im Prinzip ein Bindeglied zwischen Sponsoren und Team. Aber am Anfang, da wir nur 4 Leute waren, hat man ein bisschen von allem gemacht. Also du kannst dir vorstellen, dass man da einfach so viel zu tun hatte in den paar Monaten, bevor die World Tour-Saison angefangen hat, dass man da wirklich von Servicekurs bis Klamotten über Branding. Also man konnte am Anfang nicht so wirklich definieren, was ich nicht gemacht habe. Ja. Ich habe ein bisschen von allem gemacht. Dann, als die Saison losgegangen ist, als man das ganze Personal auch hatte, dann war meine Rolle dann eher doch aufs Marketing und Branding und Sponsoring begrenzt.
Okay, also kann man sagen, dass du maßgeblich daran Anteil hattest, dass das Team dann erstmal aufgebaut wurde?
Und hoffe ich, ja.
Und das gab es dann auch 2 Jahre, meine ich, oder?
Ja, ich war leider irgendwie bei den Teams, die es dann schnell nicht mehr gab. Aber Leopard an sich gab es in der Form nur 1 Jahr.
Ah, okay, sogar nur 1 Jahr.
Genau. Und danach, nach dem Jahr ist, oder zum Ende des Jahres hin, war es eigentlich schon klar, dass das Team in der Form nicht mehr weiter bestehen wird. Und dass man mit Radio Shack fusioniert. Und da Brian Neugard, der Teammanager, und ich jetzt nicht unbedingt den allerbesten Kontakt mehr zu dem damaligen Teambesitzer in Luxemburg hatten und auch nicht davon überzeugt waren, oder beziehungsweise ich war nicht wirklich davon überzeugt, dass man sich jetzt Leute wie Johann, die wirklich den alten Radsport irgendwie verkörpern, in so ein neues Projekt reinholen muss, bin ich dann auch ziemlich schnell Ende des Jahres aus Luxemburg wieder geflüchtet. Und bevor es dann das Radio Shack Nissan Track Team wurde, glaube ich, so hieß es dann im zweiten Jahr, habe ich dann zusammen mit meinem Partner Joao die Agentur Corso gegründet.
Ja, du greifst jetzt ein bisschen vorweg. Also warst du im Endeffekt 1 Jahr dann bei Cervelo, 1 Jahr bei Leopard. Beides Teams, wo ich auch damals als Jugendfahrer riesiger Fan von war, vor allen Dingen vom Cervelo-Testteam, war Heinrich Hausler, Thor Hüschhoff, waren ja wahnsinnig coole Fahrer, geiles Design, coole Rennen gefahren, gerade die Klassiker. War auf jeden Fall eine sehr coole Zeit für mich damals und da warst du dabei. Und dann auch Respekt vor allen Dingen von dem Schritt, dass du dann gesagt hast, als es mit Leopard sozusagen diese Fusion dann gab, nee, ich mache eher mein eigenes Ding, zumal ich das auch verstehen kann. Ich war letztens irgendwann mal auf Twitter wieder unterwegs und da bin ich auch, warum auch immer, auf Johann Brunel seine Tweets zur WM gestoßen und dachte mir nur so, boah, ey, halt doch einfach die Schnauze. So. Warum gibst du eigentlich deine Meinung immer noch zum Radsport ab?
Ja, der hat halt, also er war damals zu Lance-Zeiten, als man noch nicht wusste, was genau dort abging, war natürlich der erfolgreichste Teammanager, den es gab. Aber das hat dann nicht mehr in den Zeitgeist gepasst. Also wir wollten dann ein frisches, neues Projekt an den Start bringen und das hat nicht gepasst und dann habe ich wirklich auch innerhalb von ein paar Tagen entschieden, ich packe meine Sachen und fahre wieder nach Köln.
Ja, vor allen Dingen, weil so jemand auch bis heute ja keine Reue gezeigt hat irgendwie. Aber es ist ein anderes Thema, will ich gar nicht groß anschneiden. Genau, wie du schon gesagt hattest, hattest du dann mit Joao Correa, der war Fahrer beim Cervelo-Testteam, genau. Daher kanntest du ihn. Und dann habt ihr zwei die Idee gehabt, lass uns doch mal eine Fahreragentur aufmachen.
Ja, also wir haben ja auf der anderen Seite gearbeitet. Also Joao war Fahrer, selber Fahrer, hat in der Fahrradindustrie gearbeitet. Ich habe in Radteams gearbeitet und habe dementsprechend auch mit Fahreragenten zu tun gehabt. Und wir haben einfach festgestellt, dass auch viele unserer Freunde nicht wirklich gut repräsentiert wurden. Also es gab zu der Zeit eine Handvoll guter Agenten, aber umso mehr wirklich schlechte Agenten. Und da haben wir sozusagen eine Nische für uns entdeckt und gesagt, wir würden gerne eine Agentur gründen, die wirklich absolut das Interesse des Fahrers im Mittelpunkt hat und nichts anderes.
Vor allen Dingen wart ihr auch, oder seid ihr immer noch eine Agentur, die viel auf junge Fahrer gesetzt habt. Ihr habt ja wenig alte Fahrer verpflichtet, eigentlich nur den Laurens ten Dam und sonst wirklich nur junge Talente hochgeholt aus der U23 und dann eine komplett neue, frische Agentur gegründet. So.
Ja, also wir mussten ja, irgendwie musste ja anfangen und am Anfang hatten wir schon ein paar, ja, mittelalte Fahrer wie okay. Laurens, wie
Gerald,
Schiebeck, Linus.
Linus Gettemann, ja.
Dann noch Ted King.
Ja.
Aber wir haben ziemlich schnell, haben wir gesagt, okay, wir wollen maximal so 20, 25 Fahrer haben und haben super viele junge Fahrer unter Vertrag genommen, wo wir dachten, oder bei denen wir dachten, dass es Talente sind, die es irgendwann schaffen können. Und der erste von denen war Michael Wallgren. Dann ziemlich schnell Mats Pedersen ist dann noch dazugekommen. Mhm. Du bist dann auch eigentlich ziemlich schnell zur Agentur gestoßen.
Ja, zu meiner Geschichte komme ich später.
Okay. Und ja, wir wollten die Fahrer ziemlich jung an die Agentur binden, einfach aus dem Grund, weil wir sie kennenlernen wollen. Das ist für uns unheimlich wichtig, dass wir die Fahrer kennen, bevor wir wirklich für sie anfangen zu arbeiten, weil wir wollen wissen, in welches Team passen diese Fahrer, wie denken diese Fahrer, und das kannst du nicht, wenn du so einen Fahrer erst kurz kennst. Und mit Mats Pedersen, das ist für mich wie ein kleiner Bruder, der ist in der Agentur, seitdem er ja gerade 18 geworden ist. Und ich weiß oder glaube zu wissen, wie er tickt, in welche Teams er passt, in welche Teams er nicht passt. Und das ist für uns wichtig. Und natürlich war das dann wie ein Startup im Prinzip. Also du setzt da wirklich auf, du investierst in junge Fahrer, weißt aber noch nicht, ob das irgendwann wirklich Früchte tragen wird, weil genauso viele schaffen es auch nicht. Und zum Glück haben es von denjenigen, die wir aufgenommen haben, die meisten dann wirklich zu den Profis geschafft. Und viele haben jetzt auch eine super Karriere. Und das macht einfach Spaß, das jetzt zu sehen.
Ja, definitiv. Also ich war auch mal beeindruckt davon, wie, ich kann ja von uns reden, dass man einfach eine sehr enge Bindung hat zu seinem Fahreragenten, zu seinem Manager. Und ich habe es ja auch live miterlebt, wie ich mal andere junge, talentierte Fahrer, mit denen ich zusammengefahren bin, irgendwie empfohlen habe. Wo du dann mal gesagt hast, ich glaube, das passt irgendwie nicht. Und das spricht ja für eine Agentur. Also es war nicht so dieses, ja, wir nehmen jeden und versuchen irgendwie aus jedem irgendwie eine müde Mark rauszuquetschen, aus jedem Menschen, aus jedem Fahrer. Sondern bei euch war wirklich so, ja, Qualität vor Quantität, kann man sagen.
Ja, und auf jeden Fall. Also ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich 60 Jungs unter Vertrag hätte. Weil dann hast du auf jeden Fall Ende der Saison immer ein paar, die es nicht schaffen. Und ich glaube, dass du mit zwei Agenten, also Joao und ich, Andreas Stauf ist jetzt auch noch dazu gestoßen, aber ich glaube, du kannst nicht viel mehr als 20 bis 25 Fahrer wirklich optimal betreuen, weil eine optimale Betreuung auch absolut zeitintensiv ist. Und ich könnte wahrscheinlich wesentlich mehr Geld verdienen, wenn ich einfach immer mehr Fahrer nehmen würde, aber dann hätte das mit dem eigentlichen Zweck und Sinn, den wir in der Agentur sehen, nicht mehr wirklich viel zu tun.
Ja. Zu deinem Partner noch mal kurz zu kommen, zum Joao. Der ist Portugiese und lebt in Amerika, richtig?
Inzwischen ist er, oder schon sehr lange ist er auch Amerikaner.
Ah, okay.
Also der hat beide Staatsbürgerschaften, ist als Kind in die USA gezogen und sehr gut Rad gefahren in Junioren U23-Zeit. Hat er auch bei Junioren-Weltmeisterschaften teilgenommen und war dann, würde ich mal sagen, auf einem sehr guten Continental-Level in der U23 unterwegs und auch kurz aus der U23 raus und hat dann für 10 Jahre aufgehört.
Okay.
Hat dann in einen komplett anderen Weg angeschlagen, hat in der Fahrradindustrie gearbeitet, Bicycling Magazine, war er, glaube ich, in Führungsposition und 20 Kilo zugenommen und hat ein schönes Leben eigentlich in New York gehabt und irgendwann beschlossen, okay, ich will wieder fitter werden, ist im Central Park seine Runden gefahren, ist dann irgendwann im Central Park morgens, gibt's da wohl am Wochenende immer Radrennen, ist die dann wieder gefahren, hat 20 Kilo abgenommen und war dann ein paar Jahre später wieder Profi beim Cervélo Test Team. Also ist auch eine ziemlich verrückte Story und weswegen er mich aber auch fasziniert hat, als ich ihn beim Cervélo Test Team dann kennengelernt habe.
Ja, also ihr seid auf jeden Fall zwei coole Charaktere, die gut zusammenpassen und die Agentur top führt. Wie ich zu der Agentur gestoßen bin, würde ich einfach mal so erzählen jetzt. Ich bin damals, habe ich dich, glaube ich, kontaktiert, das war 2014, in meinem ersten Profijahr bei BMC. Also ja. Mit meinem eigentlichen Vertrag, wie ich Profi geworden bin, hattest du damals noch nichts zu tun. Da war es aber auch noch so, dass ich extrem gute Jahre in der U23 hatte und da die Teams einfach auf mich zugekommen sind und ich dann im Endeffekt bei BMC unterschrieben habe. Und dann im ersten Jahr U23 habe ich das so mitbekommen, dass eigentlich die meisten Fahrer mit Managern zusammenarbeiten. Und ich war ja noch natürlich sehr durch meine Eltern geprägt und mein Papa hat halt immer das Glück, dass er halt so ein guter Fahrer ist, dass er wahrscheinlich nie Manager brauchte, weil er einfach immer seinen Vertrag verlängern konnte bei Teams, weil er immer genug Interessenten hatte. Ja, vielleicht hätte er mit dem Manager sogar noch mehr Geld verdient oder was auch immer, weiß man nicht, ist ja auch egal im Nachhinein. Aber ich habe 2014 relativ schnell gesehen, okay, ich bin kein Schlechter, aber ich glaube, ein Manager kann mir schon gut helfen, weil im Endeffekt wollte ich nicht irgendwie, wenn mein Vertrag dann 2 Jahre später, 2016 ausläuft, dass ich selber irgendwo anrufen muss oder meine Mama irgendwie losläuft und sagt, hey, soll der kleine Rick, habt ihr nicht noch einen Platz für den so ungefähr? Und weil ich dich schon mein Leben lang kannte und deine Agentur war ungefähr so 1-2 Jahre alt, glaube ich, damals, habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal treffen und irgendwie quatschen. Und wir haben es gut verstanden und das hat eigentlich Sinn gemacht für mich. Und bis heute habe ich das nicht bereut und bin sehr happy, dabei zu sein.
Danke.
Hast mir bis jetzt immer zumindest einen Arbeitsplatz irgendwo besorgt.
Ja, mich hat es tierisch gefreut, dass du dann irgendwann auf uns zukamst. Und ich musste dich ja gar nicht erst kennenlernen. Ich kannte dich ja schon lang genug. Und ich glaube, einem Fahrer hilft es einfach, einen Agenten zu haben, damit der sich aufs Sportliche konzentrieren kann. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für dich wichtig ist. Du hast dann den Kopf frei. Du weißt, da arbeiten ein paar Jungs dran, dass du nächstes Jahr auch noch einen Job hast. Und ich halte es eigentlich für nicht sinnvoll, wenn ein Fahrer selber versucht, irgendwie gute Kontakte zu jetzt inzwischen über 40 Profiteams zu halten, das ist eigentlich gar nicht zu bewerkstelligen.
Nee.
Und ich meine, der Sport an sich ist schwer genug und um da gut zu sein, muss man 100%ig darauf fokussiert sein. Und ich glaube, da hast du eine ganz gute Entscheidung getroffen.
Ja, also ich denke definitiv, dass der Radsport heutzutage oder dass die Fahrer heutzutage, dass es das Normalste der Welt ist, dass man da einen Manager an seiner Seite hat. Wie du gesagt hast, damit man sich einfach aufs Sportliche konzentrieren kann und man jemanden hat, dem man vertraut, der sich halt um das Geschäftliche und alles Weitere kümmert. Es gibt 3 Möglichkeiten übrigens, wie man Fahrermanager werden kann. Das ist einmal, ist man entweder mit dem Fahrer verwandt.
Ja, ich glaube nur direkter Verwandter zählt, ne? Bruder oder Vater, sowas.
Was ja an sich schon verrückt genug ist, dass das einen qualifiziert, um jemanden zu managen.
Habe ich auch nicht verstanden, aber da musst du nochmal mit der UCI Rücksprache halten.
Das zweite ist, dass man ein Anwalt ist.
Ja.
Ist ja wenigstens schon mal seriöser, würde ich sagen. Und das dritte ist, dass man ein UCI-Diplom ablegt zum Fahrermanager. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen zu dem Diplom, wie schwer das ist? Und
es ist, würde ich mal sagen, wirklich so eine Minimal- Hürde, die man nehmen sollte. Weil wenn man das nicht schafft, dann glaube ich, sollte man auch nicht irgendwie die Zukunft von Fahrern in seinen Händen halten, weil besonders anspruchsvoll ist dieser Test nicht. Also ich habe, du musst ja das Regelwerk kennen, der UCI, aber wenn du einigermaßen was im Kopf hast und ein bisschen auswendig lernen kannst und ein bisschen logisch denken kannst, dann reichen da 2-3 Tage Lernen, um diesen Test zu bestehen. Und ich saß jetzt noch bei der UCI-Gala neben jemanden von der UCI, mit dem habe ich genau über das Thema gesprochen und habe ihn eigentlich darum gebeten, diesen Test ein bisschen schwerer zu machen, ein bisschen schwerer zu gestalten, um einfach diese Einstiegshürde da ein bisschen höher zu legen. Weil ich habe auch von vielen Leuten gehört, die diesen Test nicht bestanden haben und dann trotzdem irgendwie versuchen, als Fahrermanager zu arbeiten, sich dann irgendwie einen Anwalt zulegen, mit dem sie dann das irgendwie versuchen zu umgehen. Aber ich finde, da sollte die UCI ein bisschen härter durchgreifen. Die können ruhig den Test noch schwerer machen, dann machen wir ihn halt nochmal. Aber ich finde, wenn du so einen Job hast, der wirklich super wichtig für die Karriere von Sportlern ist, dann sollte man da eigentlich schon, man sollte diese Hürde einfach höher setzen.
Ja. Ja, wenn man dafür nur 2-3 Tage lernen muss, ist ja wirklich, kann ja gefühlt jeder Hans und Kranz diesen Test bestehen, wenn man genug lernt und dann sich als Fahrermanager aufspielen.
Ja, absolut. Also ich meine, ich würde an der Stelle der UCI auch Verwandte und Anwälte diesen Test machen lassen.
Ja,
und weil wenn du ein Anwalt bist und aber keine Ahnung von UCI-Regularien hast, dann bringt dir das auch nichts.
Genau.
Und das war auf jeden Fall ein ziemlicher Scherz, der Test.
Ja. Ach so, für die Leute, die gar nicht wissen, was die UCI ist, das ist der Radsport-Weltverband. Richtig. Ich hoffe, also die meisten wissen es wahrscheinlich, aber...
Der DFB des Radsports.
Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen von, wie ist es, Radsportmanager zu sein? Ich meine, es ist eigentlich eine kleine, verrückte Welt, in der man sich da bewegt, weil der Radsport wirkt wahrscheinlich nach außen viel, viel größer, als er ist. Also wenn man Fahrermanager ist, dann ist es gar nicht so groß.
Nee, du hast, wie gesagt, um die 40 Profiteams immer. Mal mehr, mal weniger. Wie man weiß, schließen ja auch ab und zu mal Radsportteams, machen neue auf. Das ist ein bisschen anders als im Fußball. Und die Welt dort ist doch ziemlich klein. Also es ist eine wirklich kleine Familie. Man sieht immer wieder dieselben Köpfe. Und für uns ist es so, dass du eigentlich das ganze Jahr über Kontakt pflegen musst zu den Entscheidern in den Teams. Es dauert auch Jahre, bis du wirklich verstehst, wer jetzt wirklich die Entscheider sind. In manchen Teams ist es der Manager und kein anderer. In anderen Teams ist es der Chef-Scout, dann wiederum manchmal der erste sportliche Leiter oder auch manchmal der Sponsor, der entscheidet, okay, wir brauchen jetzt noch einen Amerikaner oder wir brauchen einen Engländer. Und das lernt man mit den Jahren. Und du musst dann natürlich immer wieder dich auf dem Laufenden halten und dich regelmäßig mit den Teams austauschen. Und ich finde das super spannend. Und es passieren auch immer wieder unvorhersehbare Dinge, dass irgendwie ein Team kurzfristig zumacht und du den Fahrern dann neue Teams suchen musst, obwohl sie noch einen Vertrag haben. Oder ich habe gestern noch mit Joao gesprochen und gesagt, ja, es wird nie langweilig. Also es passiert immer irgendwas. Und wenn du denkst, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt ist irgendwie der letzte Transfer abgeschlossen, dann passiert doch noch irgendwas und man muss doch wieder ran. Aber das macht auch das Ganze spannend und das macht den Job dann auch irgendwo wichtig für einen Fahrer, weil sie uns dann doch hier und da echt in Situationen, die wirklich kriegsentscheidend sind, auch brauchen.
Mhm. Ja klar, also du rettest den Fahrern oft den Arsch. Ich denke jetzt einfach mal an die Situation von diesem Jahr zurück bei mir. Ich hatte eigentlich auch noch einen safen Vertrag für nächstes Jahr beim Team Katjuscha Alpecin. Und ich glaube, neben mir war noch der Ruben Guerrero und der Mats Witt-Schmidt. Also du hattest drei Fahrer in deiner Agentur, die bei dem Team waren. Und dann war eigentlich schon so im Frühjahr mal zu hören, dass es vielleicht nicht weitergeht. Aber man hat eigentlich keine klare Aussage bekommen. Und das beschreibt der Radsport eigentlich ziemlich gut, dass es halt viel Gerüchte gibt, aber wenig ja, wirklich klare Aussage. Und dann auf einmal im Juli kommt dann so eine Aussage wie, ja, Stand jetzt geht's nicht weiter, aber es hört auch nicht auf. Und dann, das ist so eine Aussage, was fängt man damit an? Und dann, das ist natürlich, dann rufe ich dich halt an und sage, hier, pass auf, das ist der aktuelle Stand. Und dann sagst du, okay, bleib ruhig, fahr einfach die Tour erstmal. Und ich lot halt alles aus, was halt so geht in alle Richtungen erstmal.
Ja, das war eigentlich eine ziemliche Ausnahmesituation. Und das war einer der wenigen Fälle, wo es eigentlich schwieriger ist, wenn der Fahrer unter Vertrag steht. Mhm. Weil in dem Fall hatten du und Mats einen gültigen Vertrag fürs Jahr 2020, aber es war halt nicht gesichert, ob es wirklich ein Team gibt. Und da wäre es uns als Fahreragenten wirklich lieber gewesen, wenn dein Vertrag zum Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Weil dann hätten wir schon viel früher anfangen können und wirklich uns umhören können, wo wird ein Fahrer deiner Fähigkeiten gebraucht. Und das war wirklich, muss ich sagen, auch eine Situation, die teilweise auch unangenehm für uns war, weil man einfach nicht wusste, wird es ein Team geben, müssen wir den Jungs jetzt einen neuen Job besuchen, bleiben die unter Vertrag in irgendeiner Form bei dem jetzigen Team oder nicht. Und das hat sich wirklich immer mal wieder geändert. Und das konnte man ja auch in der Presse mitverfolgen,
ja,
dass das so oder so hätte ausgehen können.
Richtig. Und ich hatte schon in einer der früheren Folgen mal gesagt, dass die Leute sich draußen keine Sorgen machen müssen, dass ich halt auf jeden Fall nächstes Jahr noch in der World Tour unterwegs sein werde. Wo genau, kann ich immer noch nicht sagen, weil das Team halt einfach noch keinen Press-Release rausgebracht hat, wo man halt dann, ja, wo es dann offiziell ist. Wenn ich das selber jetzt einfach sage, bekomme ich Ärger, deswegen mache ich das nicht. Und ja, aber ich sag mal, was halt auch verrückt ist, wir haben gerade noch, bevor das Mikrofon noch aus war, haben wir selber drüber gesprochen. Selbst wir wissen ja nicht, wir können jetzt über meinen Fall reden, aber ich weiß nicht mal, wer von meinen Teamkollegen eigentlich, die auch noch einen Vertrag hat, wirklich nächstes Jahr mit ins Team geht und wer nicht. Das ist so, ich meine, wir haben jetzt fast November, das ist typisch Radsport einfach irgendwie, was sowas angeht.
Ja, es ist wirklich ein Sport, der sehr fragil ist.
Ja.
Und da ändert sich momentan auch irgendwie nichts dran. Also es gibt ein paar Teams, die haben wirklich super langfristige Verträge. Jumbo-Visma oder Ineos oder Sunweb. Aber die anderen Teams, wenn da einfach nur der Hauptsponsor sagt, ja, was ja auch sein gutes Recht ist, wenn er sagt, wenn der Vertrag ausläuft, habe ich keine Lust mehr, Radsport zu sponsern, sondern hau mich irgendwie auf die Bande im Fußball oder auf dem Trikot, dann gibt es das Team im Zweifel nicht mehr. Und so kenne ich das eigentlich aus anderen Sportarten auch nicht. Und das ist, das macht das Ganze auch echt schwierig teilweise.
Ja, man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass der erste FC Köln einfach mal so sagt oder Borussia Dortmund, ja, nächstes Jahr spielen wir nicht mehr.
Nee, und wenn Rewe beim ersten FC Köln aussteigt, dann ist halt ein anderer Sponsor auf dem Trikot und es geht weiter.
Richtig, also das ist schon, Radsport ist da speziell. Aber, ja, du gehst immer einen langen Weg mit den Fahrern, aber dann wirst du auch immer mal wieder im besten Falle dafür belohnt. Und ich glaube, dass der schönste Moment so deiner Laufbahn war jetzt erst vor kurzem, als der Mats Pedersen, von dem du gerade schon mal gesprochen hattest, der wie ein kleiner Bruder für dich ist, einfach mal Straßenweltmeister wird mit, wie alt ist er, 24?
23.
23 Jahre mit der Straßenweltmeister. Also ja, wahrscheinlich hat er nicht die Fähigkeiten, die Tour de France zu gewinnen. Wahrscheinlich viel höher kannst du erstmal nicht hinausgehen für den Jungen in dem Moment. Und wer Fernsehen geguckt hat, du standst kurz nach der Ziellinie, hast ihn direkt umarmt, hast rumgekreischt im Fernsehen. Wer dich kannte, hat dich erkannt und musste ein bisschen lachen. Ja. Aber ja, es gibt ja wahrscheinlich nichts Schöneres dann auch für dich.
Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das war auf jeden Fall einer meiner, also die, ich habe ihm gesagt, es war der viertschönste Tag in meinem Leben. die drei schönsten waren meine Hochzeit und die Geburt meiner zwei Söhne. Aber dann, das war unglaublich. Also da hat keiner mit gerechnet. Also wir wussten, oder jeder weiß eigentlich, dass Mats Pedersen ein super Radfahrer ist und dass der irgendwann mal wahrscheinlich was Großes gewinnen wird. Aber der hatte jetzt wirklich nicht eine Top-Saison. Der hat ein Radrennen gewonnen im Jahr, dieses Jahr. Und das war eine Woche vor der Weltmeisterschaft. Und dann, ich meine, ja, dass der Straßenweltmeister wird, das, da muss ich mich manchmal immer noch kneifen. Das war unfassbar.
Ja, und jetzt musstest du sogar mit ihm nach China fliegen, zu dieser UCI-Gala, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist auch, bringt auch auf einmal mehr Arbeit mit für dich.
Ja, sicherlich. Also danach, das ist auch für so einen Jungen wie Mats eine Riesenumstellung. Also plötzlich will jeder irgendwie was von dir. Zu Hause, im dänischen Fernsehen, die dänische Zeitung. Du musst zur UCI-Gala nach China fliegen, wo du vorher jedenfalls nicht eingeladen warst. Und das bringt einige Pflichten mit sich. Und ich hätte jetzt nicht unbedingt da mitgemusst. Das hätte Mats auch sicherlich irgendwie alleine hinbekommen. Aber ich wollte ihm einfach auch die Unterstützung zeigen und mit ihm ein bisschen Zeit verbringen, in Ruhe im Flugzeug, nach jetzt diesen turbulenten Wochen. Und ich glaube, er wusste das auch zu schätzen, dass ich dann mitgeflogen bin. Und es hat auch im Endeffekt Spaß gemacht. Auch wenn ich finde, so eine Gala, vor allem im Radsport, gehört eher in eine Stadt wie Paris oder Mailand oder irgendwo in Belgien, Holland, in Radsportnationen. Jetzt waren wir in Guilin, China. Ja. Das, gut, kann man sehen, wie man will. Ich hätte es lieber in einer anderen Stadt gesehen, aber ja, der Radsport wird halt auch immer globaler und die UCI hat sich entschieden, da das letzte World Tour Rennen der Saison auszutragen. Und dann hat das zumindest für die Jungs, die sowieso schon drüben waren, hat das ganz gut gepasst.
Ja, also ich war auch schon mal 2017 da, als ich auch diese Tour auf Guangxi gefahren bin. Kann genau dasselbe sagen. Es ist ziemlich surreal, irgendwie mitten in China auf einmal auf der UCI-Gala zu sein und da werden dann Fahrer auf einmal eingeflogen, die die verschiedensten Kategorien oder Rankings der UCI gewonnen haben in diesem Jahr und wird eine große Gala veranstaltet. Geld regiert die Welt im Endeffekt. Ne? Da, wo das Rennen halt stattfindet, passiert das. Aber bin ich bei dir. Wäre auf jeden Fall cooler, wenn es in Köln wäre oder so.
Ja, Köln sowieso, ja. Aber ja, im Endeffekt, was ich gut fand, war, dass wirklich alle Radsportler dort irgendwie zusammen waren. Also Frauen, Männer, Behindertensport, da wurden mehrere geehrt. Das war schon super, dass das so eine Mischung war aus den wichtigsten Radsportdisziplinen. Und auch für die, was ich sagen muss, ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern dort war auf jeden Fall die Kleidung. Also die Frauen, die haben sich richtig rausgeputzt für diese Gala und haben das auch wirklich als so eine richtige Gala-Veranstaltung gesehen. Und ich meine, du kennst das, viele der Radsportler, die ja laufen ja, sagen wir mal, eher leger rum. Und
also ich war vor 2 Jahren da in meinem Katjuscha-Trainingsanzug.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Jungs, die sahen eher so aus, als wenn die zu einer Grillparty gehen. Und die Frauen, die haben sich richtig aufgebrezelt. Und muss ich sagen, da hat und der Frauenradsch hat der oder kann der Männerradsport auf jeden Fall was vom Frauenradsport lernen.
Ja, definitiv. Kann ich genauso bestätigen. Damals habe ich mich auch ein bisschen underdressed gefühlt auf einmal. Auch ein Greg van Avermaet kam im Anzug da. Und was sehr lustig war, war, dass Taylor Finney war zum Beispiel da, weil seine Freundin geehrt wurde und er war sozusagen der +1.
Okay.
Auf der Gala. Das war auch total komisch einfach, wo dann auch die Leute, seine Teamkollegen auch wahrscheinlich gedacht haben, so, naja, hättest du auch nach China fliegen können, wenn du eh hier hinkommst für die Gala, hättest du auch sozusagen einem diese Reise, das Rennen zu fahren, ersparen können. Das weiß ich noch. Lustige Story im Nachhinein. Ich habe immer ein paar Rubriken hier, die zum Ende der Folge. Und eine davon ist Radsport verbessern. Welchen Tipp hättest du oder welche Anregung hättest du, um den Radsport zu verbessern, so aus Manager-Sicht?
Also das ist jetzt eine sehr spezifische...
Ich habe 2 Vorschläge, glaube ich.
Du hast 2 Vorschläge?
Ja, einer wäre schon mal Verträge zum 1.11. machen.
Das ist sehr gut. Weil, obwohl wir da jetzt eine Änderung im Vertrag haben, die das einfacher macht.
Okay, erzähl also, mal.
Ja, ein bisschen zum Hintergrund und warum Rick das wahrscheinlich auch anspricht, ist, dass Fahrerverträge laufen über ein normales Kalenderjahr, also vom 1.1. zum 31.12. Aber wenn die Saison vorbei ist, also im Oktober, dann gehen auch schon die ersten Teamcamps los. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ja als Rick von BMC zu Katusha gewechselt ist, ist Rick dann schon in seinem letzten BMC-Vertragsjahr im November oder Dezember mit Katusha in Trainingslager gefahren. Das heißt, dort treffen sich die Fahrer fürs nächste Jahr dann das erste Mal, fahren aber alle noch im Zweifel auf ihren alten Rädern und mit ihren alten Trikots rum. Und es würde einfach viele, und dann muss man noch nach Erlaubnis fragen bei seinem alten Team. Darf ich schon Material vom neuen Team testen? Darf ich überhaupt ins Trainingslager? Und es würde einfach alles viel einfacher machen, wenn die Verträge ab 1. November oder Ende Oktober laufen würden, bis dann genau ein Jahr später. Aber die Verträge jetzt laufen immer noch über ein normales Kalenderjahr, aber haben zumindest jetzt eine Klausel drin, die schon sagt, dass man Material und Kleidung des Folgeteams tragen darf.
Ach, das ist ja schon mal gut, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Bisher war es ja, wie du gesagt hast, eigentlich mehr so ein Gentleman Agreement, dass man wenigstens das Material, das neue Rad schon mal fahren darf. Aber es war halt immer extrem komisch, wenn man dann, wie du gerade gesagt hast, also ich war dann mit meinen neuen Teamkollegen wie Alexander Christoph und Nils Pohle zusammen im Trainingslager in einem neuen Team und bin aber trotzdem noch 2 Wochen mit denen zusammen halt in meiner BMC-Kleidung gefahren. Und andere Fahrer aus neuen Teams, die dazugestoßen sind, in ihren Teams, also war das halt einfach ein bunt gemischter Haufen und sah gar nicht aus wie ein Team. Also
ja, genau.
Wäre dasselbe im Fußball, wenn dann jetzt auf einmal noch einer mittrainiert in seiner alten Vereinskleidung, das würde ja auch komisch aussehen.
Ja, das ist ein super Vorschlag und könntest du mal dem UCI-Präsidenten auf jeden Fall vortragen.
Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, war, dass am 1. August ist ja sozusagen die Frist oder ist der Tag, an dem die Transferphase beginnt.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja auch so ein bisschen ein Witz, weil ab da wird es halt erst veröffentlicht. Die Verträge genau. werden ja viel, viel früher schon abgeschlossen, obwohl das eigentlich verboten wäre. Aber es macht halt jeder. So.
Ja, zumindest werden Vorverträge vorher unterschrieben oder per Handschlag schon mal einen Vertrag besiegelt. Und das weiß jeder, das weiß die UCI, das wissen Teammanager, das weiß jeder, dass eigentlich schon bei den Klassikern die Vertragsverhandlungen losgehen.
Also im März, April.
Ja, und manchmal sogar früher.
Ja.
Und das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man ändern könnte. Ja. Eine andere Sache ist, ich würde das so ein bisschen besser strukturieren, wie überhaupt und wann die Vertragsverhandlungen vonstatten gehen. Momentan ist das irgendwie so eine Tradition, dass Teammanager und Agenten sich bei den Ruhetagen der Tour de France treffen. Die sind generell meistens in irgendwelchen kleinen Orten in the middle of nowhere.
Mhm.
Und teilweise sind die Hotels, die Tour de France ist ja so ein Riesentross, das heißt, die Hotels sind teilweise über hunderte Kilometer verstreut. Und das macht es super uneffizient. Also das ist teilweise ein logistischer Albtraum, dort diese Meetings abzuhalten. Und ich fände es viel besser, wenn man einfach sich in großen Konferenzhotels am Start oder am Ziel oder beides von der Tour de France trifft, wo man dann Timeslots mit den verschiedenen Teams buchen kann, am besten online.
Ja.
Und dann kann man sowas wirklich an einem Tag oder von mir aus auch 2-3 Tagen abhandeln. Ohne diesen absoluten logistischen Albtraum.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn du es jetzt so erzählst, kann ich mir das vorstellen, dass das ziemlich nervig ist. Die nächste Kategorie wäre der Ratgeber für den Nachwuchs. Da habe ich mir jetzt natürlich zu dieser Folge überlegt, so, was wäre denn dein Tipp, ab wann ein Nachwuchsfahrer mal darüber nachdenken sollte, Manager zu haben, ab wann macht das Sinn oder ab wann gehst du eigentlich schon auf junge Talente zu, um die zu fragen?
Also ich würde sagen, es macht Sinn ab dem letzten Juniorenjahr.
Also mit 17 ungefähr, 17, genau. 18, ja.
Einfach aus dem Grund, weil der U23-Bereich auch schon super professionell geworden ist. Das heißt, es gibt einige U23-Teams, die sind entweder die sind schon Profiteams auf dem Papier oder sind auf jeden Fall wie Profiteams strukturiert und haben auch nur eine kleine Anzahl an Plätzen, die zu vergeben ist. Das heißt, wenn du ein Juniorenfahrer bist im zweiten Juniorenjahr und irgendwo zur Weltspitze gehörst, dann macht es schon Sinn, sich einen Agenten zuzulegen, einfach aus dem Grund, mit das abzuklären ist, welche Teams überhaupt in Frage kommen, welche Development-Teams sind denn wirklich gut. Da haben Agenten natürlich Erfahrungswerte, weil dort schon viele Fahrer durchgelaufen sind. Und viel früher würde ich sagen, macht es jetzt nicht unbedingt Sinn. Es sei denn, du bist Remco Evenepoel oder Marco Brenner.
Ja. Ja gut, das ist ja nochmal ein ganz neuer Trend, dass auf einmal im Radsport die Superjungen hochkommen und uns allen um die Ohren fahren. Mal schauen, wie das weitergeht. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ein sehr spannendes Thema. Ich beantworte mal Hörerfragen hier auch. Und die Hörerfrage wurde ziemlich oft gestellt. Und ich denke, du bist jetzt mal ein Gast, mit dem ich die sehr gut beantworten kann. Das ist, wie viel verdient denn ein Radprofi eigentlich in der ersten Liga?
Boah. Das ist eine, ja gut, die kann man ja gar nicht so einfach beantworten.
Es gibt eine große Range natürlich, aber ja. Man kann das halt eingrenzen. Ne? Also das Mindestgehalt liegt circa bei.
Das ist noch ein Unterschied, ob du angestellt bist oder self-employed.
Okay.
Selbstständig. Aber das ist ungefähr bei 60.000 Euro bei den meisten Fahrern, bei den meisten Teams. Das ist dann wiederum unterschiedlich, ob du in der ersten Liga oder in der zweiten Liga fährst, also beim World Tour Team oder Pro Professional Continental Team.
Erste oder zweite Liga einfach.
Genau. Ja. Und dann würde ich nicht sagen, dass das nach oben hin offen ist, aber ein Peter Sagan.
Was schätzt du, was verdient ein Peter Sagan? Lass uns doch mal schätzen. Ich würde so schätzen, der verdient. Ich würde schätzen mal so zwischen 4 und 6 Millionen im Jahr.
Ja, ich hätte jetzt gesagt zwischen 5 und 6.
Okay.
Ja.
Also ist dann schon, wenn man sich das überlegt, dass halt er fährt gegen Fahrer, die halt 60.000 Euro im Jahr verdienen.
Ja.
Und er verdient halt mehrere Millionen im Jahr. Das ist halt Radsport auch. Also
ja.
Die machen denselben Sport, sind im selben Wettkampf unterwegs und da ist halt so eine Range drin. Ich meine, klar, jetzt Peter Sagan ist die Ausnahme, aber ja, man kann es halt trotzdem schaffen, so viel zu verdienen.
Ja. Und im Zweifel ist die Range, ja, im Fußball ist sie ja teilweise sogar noch höher, ne? Also wenn du so guckst, wenn FC Bayern gegen Augsburg oder so spielt.
Freiburg oder so, ja.
Ne, dann ist der Unterschied zwischen so einem Thomas Müller und einem Bankdrücker bei Augsburg noch mal größer, glaube ich.
Ja.
Aber ja, das ist, es gibt natürlich jetzt nicht so viele Millionäre im Radsport wie im Fußball.
Nee,
aber wenn du...
Wie viele Fahrer schätzt du verdienen über eine Million im Profiradsport? Also, wie viele Fahrer gibt es überhaupt? Wenn man jetzt sagt, in der ersten Liga gibt es 20 Teams, jedes Team hat so 30 Fahrer.
Ja, dann sind das 600.
600, dann würde ich vielleicht sagen, dass davon 50 Fahrer über eine Million verdienen.
Nee, weniger. Nicht?
Weniger?
Mhm. Okay. Weil 50 wären 10%. Das heißt, das wären dann in jedem Team im Schnitt 3. Ich glaube, in manchen Teams gar keiner.
Okay.
Und das, glaube ich, kommt nicht ganz hin.
Okay.
Aber ja, es sind schon einige mehr als, sagen wir mal, vor 15 oder 20 Jahren.
Ja. Also, wie ihr hört, es ist wirklich sehr, 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 sehr unterschiedlich. Junge Fahrer, die hochkommen, natürlich, die unterschreiben normalerweise erstmal geringere Verträge, also irgendwas um, sage ich mal, zwischen jetzt den 60.000 und 100.000, außer man ist ein Supertalent, dann kann man auch schon mal für mehr unterschreiben. Aber das ist eigentlich so das Einsteigergehalt, wenn man Profi wird. Und dann liegt es natürlich an einem selbst, wie gut man Rad fährt. Und,
genau, und man kann wirklich eine gute Karriere haben, wenn man muss nicht Radrennen gewinnen.
Ja.
Also die Edeldomestiken, wie sie heißen, die verdienen auch richtig gutes Geld.
Sicher.
Als Top-Anfahrer für einen der besten Sprinter der Welt kannst du auch eine super Karriere haben und gute Verträge unterschreiben. Also du, oder ein Klassikerfahrer, der immer irgendwie in den ersten 5 oder ersten 10 dabei ist, das zählt auch super viel. Du kriegst dann Punkte fürs Team, ist ja super prestigeträchtig, auch wenn du auch nur auf dem Podium, was heißt nur, wenn du auf dem Podium bei einem Klassiker stehst, ist ja ein super Achievement.
Ja, da ist halt wieder Radsport, Teamsport, und wenn man halt irgendwie seine Rolle findet in diesem Sport und man macht sich in dieser Rolle halt unverzichtbar für ein Team, sei es entweder als jemand, der vorne im Windkilometer buckelt und halt immer die Löcher zufährt, oder du bist Anfahrer oder du bist halt der, der die Rennen gewinnt. Das ist das Schöne im Radsport, es gibt für jeden irgendwie einen Platz, und wenn man seinen Job gut macht, kann man halt über Jahre sehr, sehr gutes Gehalt verdienen und damit halt auch aussorgen, dann halt vielleicht nicht in 1 oder 2 Jahren, wie es halt die Topverdiener machen, aber halt vielleicht in 10 Jahren, und es liegt halt an einem selbst,
würde ich mal so sagen. Und das ist natürlich für einen jungen Fahrer ist das erstmal eine Sache, die man für sich herausfinden muss. Ja. Also als junger Fahrer, wenn du Profi wirst, dann hoffen die meisten natürlich noch, okay, ich werde Siegfahrer und ich werde irgendwann mal die großen Klassiker oder die Tour de France oder die Weltmeisterschaften gewinnen. Aber man muss dann, wie du sagst, man muss irgendwann seine Rolle finden in dem Sport. Und wenn man die gefunden hat und gut ausfüllt, dann hat man da echt eine schöne Karriere vor sich.
Auf jeden Fall. Da kann ich dir nur recht geben. Nächste Kategorie, Wahrheit oder Pflicht?
Wahrheit.
Warst du ein Young and Wild and Free Student oder eher so Papas Liebling? Hast du richtig durchgezogen?
Da muss ich sagen, war ich doch eine Mischung.
Ja?
Also ich war bestimmt kein Kind von Traurigkeit in meinem Studium in Maastricht.
Die ist auch nicht erwartet.
Also ich wusste immer, wann die nächst große Party ist, aber ich war dann trotzdem am nächsten Tag in der Bibliothek. Also anders war das einfach nicht zu bewerkstelligen. Das war eine Workload, die ich aus der Schule auf jeden Fall nicht kannte. Okay. Und ich wollte auch ein gutes Studium hinlegen und habe dann beides irgendwie kombiniert bekommen. Würde ich jetzt in meinem Alter wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Da wäre ich am nächsten Tag nicht mehr um 8 Uhr aufgestanden und in die Uni gegangen nach einer durchgemachten Nacht. Aber damals hat das funktioniert.
Ja, Respekt auf jeden Fall. Du hast ganz große Lust gezogen. Ich habe sogar noch eine Kategorie für dich.
Danke.
Pflicht oder Pflicht?
Ja, eins von beiden, such sie aus.
Wenn du am 10. November da bist, dann will ich, dass du bei der Tag der offenen Tür mitfährst.
Ich habe heute Morgen schon mit deinem Freund Andreas Stauff und meinem Kollegen gesprochen, dass ich dabei sein werde.
Ach, mega geil. Siehst du? Also wird auf jeden Fall ein cooles Treffen. Ein paar Jungs vom Besenwagen werden dabei sein. Ich glaube, der Julian Riganti, also der 8000 Wattmann, da ist er eher bekannt unter dem Namen. Mit dem bin ich auch in Kontakt. Ich hoffe, dass der auch noch irgendwie kommt. Und dann wird es einfach ein schöner Tag. Ich hoffe, das Wetter spielt mit.
Ja, und ich bin seit, glaube ich, 2 Monaten gar nicht mehr Rad gefahren. Und bis dahin werde ich vielleicht auch, außer auf Swift, nicht mehr fahren. Aber ich freue mich drauf. Also ich habe natürlich auch nicht überlesen, dass das eine langsame und kurze Runde wird.
Richtig.
Und
soll ja für jeden Spaß
machen. Das ist auch der Hauptgrund.
Ach, wir brauchen übrigens noch jemanden, der für Kaffee und Kuchen sorgt. André hat vorgeschlagen, dass das unsere Frauen machen, damit es authentisch ist.
Frau kann auf jeden Fall einen glutenfreien, laktosefreien Kuchen backen.
Ich kann nur von Leo reden, die war nicht so begeistert. Aber es ist halt Sonntag. Kennst du vielleicht irgendeinen Bäcker so unter uns jetzt mal, der dann vielleicht noch auf hätte da? Wenn nicht, müssen wir uns auch drum kümmern. Irgendwie so im Westen von Köln. Wir sind da dran, das wird gut.
Es wird super.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Es war eine coole Folge.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich denke, du hast sehr viel Interessantes erzählt und
hoffentlich.
Ja, also für mich auf jeden Fall. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, also mir ist auch inzwischen klar, dass ich eine Agentur für schwer erziehbare oder grenzwertig geistig zurückgebliebene habe. Also keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge, Papa macht. Also, du kannst froh sein, dass ja Mental Illness immer mehr anerkannt wird und sich viele Leute dafür einsetzen, weil dann brauchst du, glaube ich, gar keine Radrennen mehr fahren, wenn das richtig anerkannt ist. Dann hast du einen Krankenschein für den Rest deiner Karriere.
So, jetzt lass mich bitte in Ruhe, ich bin nämlich in der Offseason. Ab 23. September geht's Training los. Für 2020 wird alles im Grunde im Boden gefahren. Alles. Und jetzt muss ich erstmal im Pool. Also bis dann. Ciao, ciao.